Mir kam eben, als wir das Lied gesungen haben, dass wir das eigentlich ganz gut war, weil wir dieses Jahr keinen Ostergottesdienst hatten gemeinsam. Ostern ist ja wegen Corona sozusagen ausgefallen. So haben wir doch ein Osterlied nochmal nachgeholt. Das war vielleicht ganz schön. Ja, der Evangelist Lukas erzählt die Geschichte der guten Nachricht weiter. Und bevor der Empfang des Heiligen Geistes kommt und diese dramatische Schilderung in Apostelgeschichte 2, da gibt es noch ein paar Dinge zu berichten, die Lukas wichtig sind. Es gibt diese Verheißung, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und werdet meine Zeugen sein, aber das tritt noch nicht ein. Und jetzt kommt eben sozusagen noch eine Vorbereitung der Jünger, dass das überhaupt so passieren kann. Und da sind sie erstmal, das war am letzten Sonntag schon Text, sind sie auf dem Obergemach des Hauses. Das sollte man hier nicht unbedingt wiederholen. Damals waren das immer Flachdachhäuser und dann war das Dach sozusagen der Ort des Gebetes. Also wenn man irgendwie Ruhe haben wollte und wenn man Gott besonders nahe sein wollte, dann ging man auf das Flachdach. Wenn wir neu bauen, haben wir hier auch ein Flachdach. Dann können wir gucken, ob wir das umsetzen. Ich weiß, damals war das im alten Israel war das so üblich. Man ging auf das Dach des Hauses, um sozusagen Gott besonders nahe zu sein. Und dann kommt jetzt noch etwas, was zunächst mal überrascht. Da wird noch sehr, sehr lange erzählt, wie Judas sozusagen gestorben ist, wie er den Verrat gemacht hat, wie das Geld, was er bekommen hat, ihm nicht unbedingt gut getan hat. Und da nimmt sich jetzt sozusagen Lukas noch richtig Zeit, das zu erzählen, und das lese ich jetzt vor. Und in den Tagen tat Petrus auf unter den Brüdern. Es war aber eine Menge beisammen, etwa 120, und er sprach: Ihr Männer und liebe Brüder, es musste das Wort der Schrift erfüllt werden, das der Heilige Geist durch den Mund Davids vorausgesagt hat über Judas, der denen den Weg zeigte, die Jesus gefangen nahmen. Denn er gehörte zu uns und hatte dieses Amt mit uns empfangen. Er hat einen Acker erworben mit dem Lohn für seine Ungerechtigkeit, aber er ist von übergestürzt und mitten in zwei geborsten, sodass alle seine Eingeweide hervorquollen. Und es ist allen bekannt geworden, die in Jerusalem wohnen, sodass dieser Acker in ihrer Sprache genannt wird Hakeldamach, das heißt Blutacker. Denn es steht geschrieben im Psalmbuch: Seine Behausung soll verwüstet werden und niemand wohne darin und sein Amt empfange ein anderer. So muss nun einer von diesen Männern, die bei uns gewesen sind, die ganze Zeit über, als der Herr Jesus unter uns ein- und ausgegangen ist, von der Taufe des Johannes an bis zu dem Tag, an dem er von uns genommen wurde, mit uns Zeuge seiner Auferstehung werden. Und sie stellten zwei auf, Josef genannt Barsabbas, mit dem Beinamen Justus, und Matthias. Und sie beteten und sprachen: Herr, der du aller Herzen kennst, zeige uns an, welchen du erwählt hast von diesen beiden, damit er diesen Dienst und das Apostelamt empfange, das Judas verlassen hat, um an den Ort zu gehen, wohin er gehört. Und sie warfen das Los über sie, und das Los fiel auf Matthias, und er wurde zugeordnet zu den 11 Aposteln. Warum dieser akribische Bericht über Judas? Müsste man nicht eher sagen, man lässt diese trübe Geschichte mal hinter sich und schaut eher nach vorne? Ich habe den Eindruck, wir gehen mit Krisen oft so um, dass wir eher sagen, wir lassen die Dinge mal, die schlecht sind, hinter uns und wir gucken, dass wir irgendwie nach vorne hingestalten. Wir versuchen nicht so viel zurückzublicken, sondern schauen doch in erster Linie auf die Zukunft und machen das Beste daraus. Aber es gibt zwei Gründe, die Lukas hier nennt, warum sozusagen nochmal zurückgeblickt wird. Das erste ist ein Schriftbeweis, da heißt es, damit die Schrift erfüllt würde. Und das zweite ist, denke ich, etwas ganz Praktisches, dass Judas sozusagen eine Lücke hinterlassen hat. Judas hat unter den Jüngern eine Lücke hinterlassen und diese Lücke muss jetzt wieder gefüllt werden. Vielleicht kennen Sie das auch von Feiern oder von Begegnungen, die man hat, dass man das Gefühl hat, da fehlen immer mehr Leute. Je älter man wird, umso mehr Leute fehlen. Vielleicht sind es dann die Eltern irgendwann, die verstorben sind. Vielleicht sind es Leute, die umgezogen sind. Vielleicht sind Leute, von denen irgendwie man sich getrennt hat oder wie auch immer. Jedenfalls gibt es doch so Anlässe, wo man das Gefühl hat, hier fehlt jemand, ja, oder der fehlt mir oder die fehlt mir. Und mein Vater gab mir ein Foto, das er eigentlich wegwerfen wollte, und er hat auch andere Sachen weggeworfen, wo ich gesagt habe, halt, das gibst du mir, ja. Da war ein Bild drauf von mir und zwei meiner Freunde aus den 70er Jahren, wo wir aus dem Zug, damals konnte man die Eisenbahnabteile noch die Fenster noch öffnen, wo wir so das Fenster runter gemacht haben, wir guckten raus zu dritt aus diesem Abteil und waren auf dem Weg zum Christiwell in den 70er Jahren. Und ich hatte das eigentlich schon alles vergessen, und dann taucht es bei mir nochmal auf und ich dachte, ja, tatsächlich, ich bin der Einzige, der noch lebt von diesen dreien. Die anderen beiden sind schon gestorben. Und dachte ich, irgendwie fehlen sie mir auch. Ja, obwohl ich wahrscheinlich mit ihnen nicht mehr viel jetzt teilen würde. Wir würden wahrscheinlich alle woanders wohnen. Aber irgendwie fehlt mir das doch auch, dass etliche, mit denen ich irgendwann mal unterwegs war, einfach auch nicht mehr da sind. Dass sie gestorben sind, dass die Wege auseinandergegangen sind. Irgendwie gibt es so Situationen, wo man immer wieder denkt, da fehlt mir jemand. Ich meine, es gibt vielleicht auch die Möglichkeit, auch immer wieder neu Kontakt mit jemandem aufzunehmen, wo man den Kontakt verloren hat. Aber es gibt ja auch Situationen, wo man einfach das nicht mehr machen kann, wo man das Gefühl hat, ja, da fehlt jemand. Auch bei manchen Feiern stellt man fest, bestimmte Leute fehlen. Und das ist schon, glaube ich, auch etwas, was manchmal ganz schön wehtun kann. In der Erinnerung der Jünger war Judas ja nicht nur der Buhmann. Da war Judas ja nicht nur der, der sozusagen Jesus verraten hat, sondern er war auch derjenige, der mit ihnen zusammen war. Er war derjenige, der ein wichtiges Amt hatte. Er hat ja die Kasse gehabt damals. Er war einer, mit dem man so manches geteilt hat und der bei manchen wichtigen Ereignissen dabei war. Und ich denke, er fehlt den Jungen ganz einfach auch. Es ist nicht nur so, dass man sagt, wie schrecklich, was hat er gemacht, der hat Jesus verraten, sondern dass man auch, glaube ich, durchaus eine Lücke spürt, die er hinterlassen hat. Ich denke, diese Situation gibt es, dass Menschen dann einfach auch fehlen. Und dass hier in diesem Kreis, der immer noch aus 11 Leuten besteht, trotzdem das Gefühl ist, wir waren mal 12. Und da war eben noch Judas mit dabei und der gehörte irgendwie auch zu uns. Der andere Grund, warum das hier so wichtig ist, die Nachwahl zu tätigen, ist die Zahl 12. Sie werden das wahrscheinlich ahnen, das ist eine heilige Zahl. Die spielt in der Geschichte Israels eine gravierende Rolle. Jakob hatte 12 Söhne. Und diese 12 Söhne wurden dann zu den Stämmen Israels. Das war also ganz wichtig in der Geschichte Israels. Und dann taucht die Zahl 12 immer wieder auf. König Salomo hat einen Thron, der ist umringt von 12 Löwen. Wenn wir dann ganz am Ende der Bibel lesen, die heilige Stadt, die aus dem Himmel herabkommt, hat 12 Tore. Und auf jedem dieser Tore steht ein Name der Stämme Israels. Also es zieht sich im Grunde durch die Geschichte der Bibel durch und des Glaubens und verbindet auch Israel mit dem Christentum. Und diese Zahl muss für einen frommen Menschen wiederhergestellt werden. Diese 12 braucht man wieder. Ja. Das ist einfach eine heilige Zahl und die muss wiederhergestellt werden. Und so gibt es zwei Gründe, diese Lücke zu schließen und sozusagen die heilige Zahl wiederherzustellen, damit der Geist Gottes wirken kann. Also die Jünger haben natürlich keinen Einfluss auf das Kommen des Heiligen Geistes, sie haben keinen Einfluss darauf, wie das geschieht, aber sie können sozusagen die Modalitäten herstellen und sie können die Situation so gut gestalten, dass der Heilige Geist eben kommen kann. Es gibt dieses schöne Bild von einem Holzfass, haben wir heute ja fast gar nicht mehr, das so aus verschiedenen Dauben besteht, ja, diese Latten oder wie auch immer, das, also die Holzdinger, die da drin sind. Und sobald eine Daube fehlt, ist das Fass einfach nicht mehr zu gebrauchen. Also wenn eine Daube fehlt, fließt die Flüssigkeit raus. Ich kann das versuchen, langsam einzugießen oder vorsichtig. Es wird immer wieder die Flüssigkeit verlieren. Ich kann die anderen Dauben pflegen und anstreichen und was weiß ich. Aber diese eine Daube muss ersetzt werden, damit das Fass diese Flüssigkeit halten kann. Ich glaube, damit der Heilige Geist fließen kann, muss sozusagen dieser Mangel wiederhergestellt werden. Muss man sozusagen diese Lücke schließen, damit das Fass diese Flüssigkeit halten kann. Die Jünger haben keinen Einfluss darauf, wie der Heilige Geist kommt, aber sie können sozusagen die Voraussetzungen herstellen. Ich frage mich natürlich beim Lesen dieses Textes, was ist bei mir, was muss ich selber vielleicht tun, damit Gottes Geist stärker in mir wirken kann? Muss ich vielleicht auch manche Lücke schließen oder manche Stelle ausbessern oder manchen Riss kitten? Muss ich vielleicht auch Korrekturen vornehmen, damit Gottes Geist besser wirken kann? Man kann sich das immer auch als Kirchen fragen, als Gemeinden fragen. Müssen wir irgendwo vielleicht noch Dinge ausräumen oder korrigieren oder müssen wir irgendwelche Vergebungen noch vornehmen, dass Gottes Geist fließen kann? Ich glaube, diese Frage muss man sich immer wieder stellen und es ist, glaube ich, wichtig, die Dinge, die wir tun können, auch zu machen. Ich zitiere an dieser Stelle einen katholischen Theologen, Franziskaner aus den USA. Er geht noch ein bisschen weiter, aber er meint auch, man muss sozusagen den Raum schaffen, dass Gott einziehen kann. Er spricht da an der Stelle vom Vakuum. Ich lese das vor, zitiere: Die physikalischen Gesetze besagen, dass die Natur kein Vakuum toleriert. Jedes Vakuum muss gefüllt werden. Johannes vom Kreuz, ein Mystiker, formuliert dasselbe Gesetz für die Seele. Alles, was Gott braucht, ist ein Vakuum, einen Raum. Und immer, wenn wir Gott Raum geben, dann wird er ihn auch füllen. Manche Menschen sind so ausgefüllt von sich selber, dass kein Raum mehr bleibt, dass Gott ihn füllen könnte. Wir müssen aufnahmefähig werden, damit Gott uns füllen kann. Nichts anderes können wir tun, nichts anderes können wir möglich machen, als dass wir aufnahmefähig sind und unsere Lehre Gott geben. Genau das tun die Jünger an dieser Stelle. Das ist der Punkt. Das ist das, was sie machen. Sie schaffen sozusagen Raum für Gott, dass Gottes Geist überhaupt fließen kann. Ich bin der Meinung, dass die Jünger sozusagen diese Vorbereitung damit abgeschlossen haben, mit dieser Nachwahl. Aber dass sie diese Stelle eben noch machen mussten und dass das ihre Aufgabe war. Und es hätte nicht allein gereicht zu beten, sondern ich glaube wirklich, diese Nachwahl war notwendig. Und ich möchte Ihnen noch eine Geschichte erzählen, also das habe ich selber so ein bisschen nochmal nachvollzogen. Unsere Gemeinde in Schwäbisch Gmünd, die ist zweimal gegründet worden. Das ist ganz interessant, ich glaube, das gab es bei keiner anderen Gemeinde. Die wurde zweimal gegründet, einmal hat es geklappt und einmal nicht. Deswegen musste man sie auch zweimal gründen, weil es beim ersten Mal nicht hingehauen hat. Und ich denke, beim ersten Mal war es tatsächlich auch so, dass man sozusagen strategisch agiert hat, aber sozusagen diesen Raum nicht geschaffen hat, wo Gott einziehen kann. Dass man das irgendwie vergessen hat vor lauter taktischen Überlegungen. Die erste Gründung der Gemeinde fand statt Mitte des 19. Jahrhunderts von England aus. Da gab es eine Missionsbehörde und die hat tatsächlich, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, die hat sich die Karte angeguckt von Deutschland und gesagt, da, 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 da gründen wir jetzt mal eine Gemeinde. Also das ist so in der Mitte und das ist vielleicht für die Region wichtig und da ist schon irgendwas in der Nähe. Also wir gründen jetzt mal hier und dann fiel der Finger auf Schwäbisch Gmünd. Wir gründen in Schwäbisch Gmünd eine Gemeinde. Und was braucht man für eine Gemeinde? Man braucht eine Kirche. Die hat man wirklich für relativ viel Geld gebaut. War eine schöne Kirche, die steht immer noch. Man hat eine Kirche gebaut und man hat einen Pastor dahin geschickt. Und dann war eigentlich alles soweit, hat man gedacht, es ist alles jetzt soweit fertig. Ja. Nur, die Kirche war leer und der Pastor musste irgendwelche Gemeinde zusammenkriegen. Und das war nicht so einfach, weil er überhaupt keine Anknüpfungen hatte. Und er fing dann an, Gottesdienste zu machen, dazu einzuladen, es kam keiner. Und dann war Schwäbisch Gmünd damals noch sehr auch katholisch geprägt und sehr ablehnend auch gegenüber Protestanten, damals eben wie gesagt 19. Jahrhundert. Und dann hatte er noch die ungute Situation, dass während er Gottesdienst machen wollte, vor seiner Tür immer welche standen, die störten. Ja, wenn jemand kommen wollte, dann standen da ein paar und gesagt, wollt ihr da wirklich reingehen? Das erschwerte seine Situation erheblich. Er hat das gut 6 Jahre probiert und er hatte genau 2 Gemeindeglieder nach 6 Jahren. Das war ziemlich deprimierend. Und er hat ja auch, er musste ja auch irgendwie diesen ganzen Komplex da erhalten und er musste irgendwie ein Gehalt kriegen. Und ja, es war einfach so, dass er dann aufgegeben hat. Also er hat aufgegeben, die Missionsbehörde hat diese Kirche geschlossen, war ja auch nicht so schwierig, waren ja nur 2 Leute noch da. Und dann stand das Gebäude jahrelang leer. Ja. Und das konnte man gut sehen, man fuhr immer an der Bundesstraße direkt daran vorbei. Also auch noch in Zeiten, bevor der Tunnel gebaut wurde, fuhr man immer an der Kirche vorbei. Und es war wie so eine Erinnerung, ja, an diese erste Kirchengründung. Und irgendwann hat man das verkauft, es wurde dann Wohnhaus, aber diese Kirchenform ist geblieben. Und dann war gar nichts mehr in Schwäbisch Gmünd, bis in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts da eine Familie hinkam, die kam aus Sachsen und die fingen einfach an, so einen kleinen Hauskreis zu gründen mit ein paar anderen Leuten. Und im Grunde haben die nie vorgehabt, eine Gemeinde zu gründen. Das war überhaupt nicht ihr Plan. Sie wollten einfach einen Hauskreis haben, mit anderen über die Bibel reden oder über christliche Themen. Und irgendwie kam dann immer mehr zu diesem Hauskreis dazu. Und dann wurden die Räume zu eng und man musste sich irgendwo anders einmieten. Das machte man dann auch. Und dann hat man irgendwann eine Kirche gekauft, also auch ein altes Gebäude gekauft und das sozusagen zur Kirche umgebaut. Und das war die zweite Gemeindegründung. Und das war im Grunde so eine Entwicklung wie bei den Jüngern, dass man sich sozusagen vorbereitet hatte auf das. Man hat das nie strategisch vorgehabt. Man wollte nie irgendwie großartig, man wollte einfach nur Gott Raum schaffen. Und das haben die gemacht und dadurch ist die Gemeinde, die auch jetzt noch existiert, gegründet worden. Also ganz, ganz anders. Im Grunde wirklich dadurch, dass Menschen gesagt haben, wir schaffen Gott hier Raum. Und was Gott dann macht, das ist seine Sache. Aber wir schaffen ihm Raum, dass er etwas machen kann. Das war eigentlich die einzige Intention, die sie hatten. Die Dauben schließen, die Lücken sozusagen bearbeiten. Das ist, glaube ich, die wesentliche Aufgabe. Das ist das, was die Jünger wollen. Mehr zunächst mal nicht. Den Rest überlassen sie Gott. Sie versuchen nur sozusagen die Voraussetzungen zu schaffen, dass Gott wirken kann. Ich denke, das ist etwas, was wir auch für uns mitnehmen können, dass wir in unserem Leben und auch im Leben von Gemeinden und von Kirchen in erster Linie Voraussetzungen schaffen müssen, dass Gott wirken kann. Und dass wir dann Gott auch irgendwie zutrauen, dass er daraus was machen kann. Dass Gott sozusagen handeln kann, aber wir schließen die Dauben. Wir versuchen, uns da vorzubereiten. Wir versuchen, die Voraussetzungen zu schaffen. Und das wünsche ich uns das immer wieder auch gelingt. Jetzt kann man noch lange über das Losverfahren nachdenken. Das will ich an dieser Stelle gar nicht tun, weil das ist ein Kapitel für sich. Das Losverfahren war damals gebräuchlich. Also das haben die Griechen gemacht und das haben die Römer gemacht. Die haben wesentliche Positionen per Los gewählt und die Intention war einfach, dass es objektiv ist. Es ist nicht anfechtbar. Da kann man nicht sagen, der hat manipuliert oder das ist sozusagen, weil der Sinn war, dass es sozusagen objektiv ist. Wir haben in der Bibelstunde gesagt, es gibt ein paar Situationen, wo heute auch noch per Los gewählt wird. Also wenn man die Fußball, den DFB-Pokal anguckt, der wird per Los gewählt. Also im Sport wird ganz viel, die Startbahn von Sportlern, von 400-Meter-Läufern, die Außenbahn ist schlecht. Ja? Keiner will da freiwillig drauf, das wird per Los gewählt. Und Schöffen beim Gericht werden meiner Ansicht nach, soweit ich das weiß, auch noch gelost aus einem Kreis von Leuten, die man vorher aussucht. Es gibt eine ganze Reihe von Losverfahren, die wir heute auch noch haben. Und es ist interessant zu gucken, das sind meistens die Wahlen, die nicht angefochten werden. Ne? Und von daher, sie haben eine gewisse Objektivität. Man kann natürlich viele, viele Sachen dahinter fragen an der Stelle, ist das eigentlich christlich zu losen? Ja? Aber es war damals eben ein gebräuchliches Verfahren. Und es war ein Verfahren, was eigentlich nie angefochten wurde. Wir haben das hier an der Wahl auch. Es wurde nicht angefochten. Ja? Das war ein Verfahren, das sozusagen von allen akzeptiert wurde. Und deswegen hat man das an dieser Stelle auch gemacht. Ja, ich wünsche uns, dass es uns immer wieder gelingt, in unserem Leben Lücken zu schließen, Dauben wieder zu erneuern, die vielleicht brüchig geworden sind, und Raum zu schaffen, dass Gott einziehen kann. Amen. Wir singen das Lied, wo Menschen sich vergessen.